SWR 2 Forum.
Die Taliban erobern Afghanistan. Wohin mit den Flüchtlingen? Mein Name ist Klaus Heinrich. Die Afghanistan-Mission des Westens, genauer gesagt der NATO, ist ein militärisches, politisches und moralisches Desaster. Bitter, sagt die Kanzlerin dazu. Und auch sonst bestreitet wohl niemand diesen Befund ernsthaft. Nun geht es der deutschen Regierung darum, mit einer Luftbrücke so viele wie möglich rauszuholen, wie das Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer heute Morgen gesagt hat. So viele wie möglich? Bundesinnenminister Horst Seehofer hat von bis zu 5 Millionen Flüchtlingen gesprochen. Wo sollen die denn hin? Wiederholt sich doch das, was mitten im Wahlkampf unbedingt verhindert werden soll, ein zweites 2015? Wie gut sind Deutschland und Europa vorbereitet auf eine mögliche neue Flüchtlingswelle aus Afghanistan oder von woanders? Darüber diskutiere ich in diesem SWR2-Forum mit dem ARD-Hörfunkkorrespondenten im Studio Südasien Peter Hornung, mit dem Begründer der Europäischen Stabilitätsinitiative Gerald Knaus und mit dem Professor für öffentliches Recht, Europa und Völkerrecht an der Universität Konstanz und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Sachverständigenrats für Integration und Migration Daniel Thüm. Peter Hornung, wie sieht die aktuelle Situation in Afghanistan aus? Haben die Taliban die Macht tatsächlich total erobert oder gibt es irgendwo noch irgendwie nennenswerten Widerstand?
Ja, es gibt noch ein kleines gallisches Dorf sozusagen, das nennt sich Panjshir-Tal. Da sind die Taliban wohl noch nicht vorgedrungen, aber das ist eine ganz spezielle Gegend und die Einwohner sind auch ganz speziell. Man nimmt an, dass die eine Absprache mit den Taliban haben, dass sie überhaupt nicht in dieses Tal reingehen. Aber an sich haben sie das ganze Land eingenommen, tatsächlich. Der einzige Ort, den sie noch nicht vollständig kontrollieren, ist der Flughafen von Kabul. Da sind nämlich internationale Truppen inzwischen, da sind tausende Amerikaner, da sind 200 deutsche Fallschirmjäger und auch noch einige hundert Briten.
Jetzt hört man, dass Deutschland ja schon die erste Maschine dort ausgeflogen hat. Da waren ganze 7 Personen an Bord, jedenfalls 7 von der Liste, die man dort ausfliegen wollte. Jetzt kommt wohl ein zweites Flugzeug, so hört man, so hat es die Verteidigungsministerin gesagt. Wie gefährlich ist dieser Einsatz?
Der Einsatz ist für die Luftwaffe, glaube ich, nicht sehr gefährlich, weil erstens mal haben die Taliban kein Interesse dran, den ausländischen Truppen, die da sind, jetzt zu schaden, die anzugreifen. Die werden die jetzt machen lassen, um es mal salopp zu sagen, und die werden dann auch nach ein paar Tagen und vielleicht nach 1-2 Wochen sagen, jetzt zieht aber auch wieder ab. Gefährlich ist das Ganze für die Ortskräfte, die ausgeflogen werden sollen. Sie haben diese 7 angesprochen. Das war ein bisschen unglücklich offenbar heute Nacht. Da ist dieser Airbus gelandet und die Fallschirmjäger sind ausgestiegen und haben das alles abgesichert. Und dann sollten die auch gleich wieder zurück. Und zu dem Zeitpunkt war es einfach extrem schwierig, Ortskräfte, die in der Stadt warten, die in der Stadt sich verstecken, zum Flughafen zu bringen. Wegen einer Ausgangssperre, wegen der Kontrollpunkte, die es da offenbar gibt. Das heißt, es waren 7 Leute, die standen da einfach quasi rum. Da hat man gesagt, kommt, ihr steigt ein, ihr fliegt mit Richtung Taschkent. Zwischen Kabul und Taschkent wird diese Flugbrücke jetzt gerade eingerichtet, diese Luftbrücke. Und es waren keine mehr da, man konnte auch keine mehr holen. Heute, im Lauf des Tages, werden noch deutlich mehr Leute rausgeholt werden.
Herr Knaus, weiß man eigentlich, wie viele Menschen dort ausgeflogen werden müssen? Von den Deutschen, aber generell von den Menschen, die dort einfach arbeiten, als Diplomaten, auch als Entwicklungshelfer und darüber hinaus auch, was die Ortskräfte angeht. Das ist ja nicht nur ein deutsches Problem.
Nein, tatsächlich. Das ist eine Frage, die sich in allen Ländern stellt. Ich hatte gestern Gespräche mit Amerikanern, die an dieser Evakuierung jetzt arbeiten in Washington und die konnten es mir auch nicht genau sagen. Also was die mir erklärten, nur für Amerika, die Schätzungen der Menschen, die dieses sogenannte SIV, dieses Special Immigrant Visa bekommen, also die direkt für die amerikanischen Militärs oder den Staat gearbeitet haben und deren Familien, das sind den Schätzungen nach 80.000 bis 100.000 Menschen. Wenn man dann darüber hinaus aber noch andere dazu nimmt, die Regierung hat schon gesprochen von noch einmal einigen 10.000, die man bereit wäre aufzunehmen, die nicht für die Amerikaner gearbeitet haben. Dann gibt es das Priorität-2-Programm, das allerdings sehr schwierig ist umzusetzen, weil da muss man erst die Sicherheitsprüfungen machen, bevor man einreist nach Amerika. Aber das wären potenziell nochmal ein paar 100.000. Also allein Amerika könnte, und das ist jetzt die logistische Frage, wenn es überhaupt dazu kommt, diese Menschen herauszuholen, gäbe es in Amerika wahrscheinlich einen überparteilichen Konsensus, eine relativ große Zahl aufzunehmen, die vergleichbar wäre mit den Zahlen, die die USA nach 1979 auch aus Vietnam aufgenommen haben. Denn damals gab es eine Einigung im Mai 1979, die hat UNHCR mit der Regierung, der kommunistischen Regierung in Vietnam verhandelt und das wäre jetzt eben auch ein Ziel erstrebenswert. Ein Orderly Departure Program, ein ordnungsgemäßes Ausreiseprogramm. Und nach Anfangsschwierigkeiten hat damals das kommunistische Vietnam 624.000 Menschen erlaubt, auszureisen in westliche Länder, die bereit waren, sie aufzunehmen.
Herr Thüm, was ist eigentlich mit Entwicklungshelfern, NGO-Mitarbeitern, auch mit Frauenrechtlerinnen, spielt eine ganz große Rolle in Afghanistan, Kulturschaffende. Wie weit ist der Kreis derer, denen man helfen muss, auch aus rechtlicher Sicht, oder ist das eine rein politische oder moralische Frage?
Das ist im Kern eine politische, auch ethische Frage, die die Bundesregierung beantworten muss. Rechtliche Vorgaben gibt es da relativ wenig. Das Aufenthaltsgesetz stellt die Instrumente bereit, dass man Aufnahmeprogramme aufsetzen kann. Aber deren Umfang, den definiert die Politik. Und dabei sind dann eben politische, ethische, moralische Kriterien zu berücksichtigen. Und dabei stellen sich genau die Fragen, die Sie gerade genannt haben. Man redet jetzt in erster Linie erstmal über die Bundeswehr, deren Dolmetscher und deren unmittelbare Helfer. Aber wir werden genauso über Menschen reden müssen, die für Entwicklungshilfe Projekte gearbeitet haben. Die Medien haben teilweise besondere Programme für Journalisten gefordert. Wir werden auch darüber reden müssen, was eigentlich mit Lehrerinnen und Lehrern ist, die vielleicht für eine Mädchenschule aktiv waren, die die Deutschen gefördert haben, mal vorausgesetzt, dass die Taliban die nicht weiter agieren lassen.
Bundesinnenminister Horst Seehofer soll den Fraktionsvorsitzenden erzählt haben, bis zu 5 Millionen Menschen könnten das Land verlassen wollen. Das ist ja eine sehr, sehr weite Spanne. Herr Hornung, ist sie denn realistisch oder haben Sie ein Gefühl dafür oder auch ein paar Fakten, wie viele Menschen tatsächlich in die unglückliche Lage kommen könnten, fliehen zu müssen?
Also ich halte diese Zahlen nicht für unrealistisch. Es gibt Zahlen, wenn man mal die Binnenflüchtlinge anschaut, innerhalb Afghanistans, da schätzt die UNO ungefähr 350.000, 400.000. Es gibt auch Schätzungen einer afghanischen Organisation, die sagen 900.000. Alleine das sind schon die internen Bewegungen. Also es kann durchaus sein, dass diese Menschen auch irgendwann sagen, wir wollen raus, wir wollen aus diesem Land raus. Also das heißt, ganz berechnen lässt sich das natürlich im Moment nicht, aber es werden sicher große Zahlen sein, die potenziell Flüchtlinge werden.
Will der Minister uns, Herr Knaus, damit, ich will nicht sagen Angst machen, aber doch auf einen Exodus vorbereiten?
Also ich persönlich halte von diesen Zahlen überhaupt nichts. Denn die entscheidende Frage ist ja, erstens lassen die Taliban die Leute raus und zweitens lassen andere Länder die Leute rein. Wenn man den Vergleich zu 2015 hernimmt, als in einem Jahr 1 Million Menschen aus der Türkei über Griechenland in die EU kamen, dann ist die Situation heute radikal anders. 2015 war die syrisch-türkische Grenze offen. Assad hat sie nicht kontrolliert und die Türken haben visafrei Syrer einreisen lassen aus Syrien und aus dem Libanon. Die konnten in die Türkei fliegen und mussten dann nur noch über die Ägäis in die EU. Seit Mitte 2015 bauen die Türken eine Mauer an der Grenze zu Syrien und in den letzten Jahren kamen kaum noch Syrer in die Türkei, kaum noch Syrer nach Jordanien. Die Türken haben jetzt Mauern gebaut an der Grenze zum Iran. 30.000 Soldaten sind dort. Der türkische Verteidigungsminister war dort diese Woche martialisch gesagt, wir schützen diese Grenze. Meine Kollegen und ich reden mit Türken in Van an dieser Grenzstadt. Die sagen, die Zahl der Menschen, die wirklich durchkommen, ist niedriger als 2019. Also in die Türkei wird eine so große Zahl es nicht schaffen. Und die Frage ist überhaupt, ob sie es in den Iran oder nach Pakistan oder nach Usbekistan oder in andere Nachbarländer schaffen. Das ist keine Frage, und das ist, glaube ich, der Schlüsselpunkt, das ist keine Frage der Bedürftigkeit. Es kann sein, dass es Hunderttausende in Afghanistan gibt, die fliehen müssten, die Schutz bräuchten, berechtigte Furcht haben, dies aber nicht schaffen. Denn das ist die Realität in der Welt heute, und das war früher auch so. Auch die Juden aus dem Dritten Reich haben es nicht in die Schweiz geschafft, weil die Schweiz eine Politik hatte, die Leute zurückzustoßen. Menschen sitzen im Jemen fest, Menschen sitzen in den meisten Ländern der Welt fest und die meisten Vertriebenen sind auch aus diesem Grund Binnenvertriebene, die es nie schaffen, eine Grenze zu überschreiten. Also man kann nicht seriös sagen, wie viele Leute über Grenzen kommen, denn das hängt von der politischen Entscheidung ab, einerseits der Taliban und andererseits natürlich der Nachbarländer.
Zu der Taliban-Entscheidung kann ich auch schon ein bisschen was sagen. Es gab eine Äußerung der Taliban-Führung von vor ein paar Tagen, dass Ausländer, die im Land sind, ausreisen dürfen. Die sollen sich in Listen eintragen lassen und dann dürfen die ausreisen. Aber es bezog sich tatsächlich auf Ausländer, nicht auf Afghanen. Und es gibt jetzt Meldungen heute, dass die Taliban Kontrollpunkte um den Flughafen herumgezogen haben. Und da auch Leute nur durchlassen, zum Flughafengebäude, die tatsächlich Ausländer sind, die sich ausweisen können. Afghanen werden abgewiesen. Das heißt, es ist im Augenblick auch ein großes Problem, die Ortskräfte, die in der Stadt sind, die sich da noch verstecken, die tatsächlich zum Flughafen zu bringen. Das ist im Augenblick die große Frage, wie kriegt man die dahin? Das heißt, möglicherweise werden die Taliban eine Politik betreiben, dass sie versuchen, die Leute im Land zu halten.
Ja, was bedeutet das aber für diese Leute? Bisher machten die Taliban ja eher eine Politik, so der Anschein. Belehren Sie uns eines Besseren, Herr Hornung, als wenn sie die Lage beruhigen wollten, keine Massaker angestellt hatten, wie vor 20 Jahren, was ja viele befürchtet haben. Kann man den Taliban da trauen, dass sie erstmal sozusagen als Ordnungsmacht auftreten? Oder ist dann, sobald alle Ausländer, sobald jeder Schutz, sobald jedes ausländische Militär das Land verlassen hat, die Bevölkerung diesen Taliban wieder schutzlos ausgeliefert?
Naja, die Frage beantwortet sich dann, wenn man schaut, was wollen die denn eigentlich? Die wollen erstens mal einen Staat, ein islamisches Emirat Afghanistan auf Grundlage der Scharia, der islamischen Rechtsordnung in einer strengen Auslegung. Zweitens, die wollen für diesen Staat Legitimität. Drittens, aus dieser Legitimität folgt für sie, dass sie eben auch internationale Beziehungen haben und dass sie auch international Unterstützung bekommen. Das heißt, die brauchen den Anschein der Legitimität. Und ich glaube, wenn man das durch diese Brille sieht, was in diesen Tagen passiert, dann versteht man das, glaube ich, mehr auch. Die versuchen jetzt im Augenblick, uns glauben zu machen, dass dieser Staat gewollt ist vom afghanischen Volk, dass dieser Staat eine logische Folge ist, sozusagen auch der vergangenen 20 Jahre, und dass dieser Staat legitim ist und deshalb in die Staatengemeinschaft auch wieder aufgenommen werden soll als Taliban-Staat. Die Chinesen sind ja da schon vorgeprescht, die Iraner und die Russen werden da auch noch kommen, die werden das anerkennen. Und dann wird sich die Frage an den Westen stellen, soll dieser Staat anerkannt werden? Und dann ist diese Frage möglicherweise relativ schnell beantwortet, wenn man sagen kann, na ja, anscheinend ist das ja alles ganz legitim. Man versucht ja sogar, die Alten einzubinden. Ghani ist geflohen, klar. Der Präsident Ashraf Ghani, der ist raus. Der wird als Verräter beschimpft. Der hat nichts mehr damit zu tun. Aber es gibt einen Koordinierungsrat. Da ist Hamid Karzai drin, der frühere Präsident. Da ist Abdullah Abdullah drin, der Vorsitzende des Nationalen Versöhnungsrates. Das sind Figuren, Gulbuddin Hekmatyar, ein bekannter Warlord, den kennt man auch aus den 90ern. Das sind Leute, die verhandeln jetzt mit den Taliban in Kabul über die Übernahme der Macht, über die legitime Übernahme der Macht. Und damit wollen die dann zeigen, ja, seht, wir sind hier legitim, wir sind hier die neuen Herren und die Menschen wollen das so.
Herr Thüm, Boris Johnson hat gesagt, auf gar keinen Fall soll man den Taliban-Staat anerkennen. Bleibt dem Westen irgendwann gar nichts anderes übrig?
Afghanistan ist ein Staat und ein UN-Mitglied. Die Frage ist, wie man mit der Regierung umgeht, wenn sich dort eine Regierung bildet. Und aus rein völkerrechtlicher Sicht würde man sagen, dass eine Regierung, die sich fest etabliert hat, dann auch für den Staat spricht. Aber die eigentliche entscheidende Frage ist nicht so sehr, ob man den anerkennt oder nicht, sondern die Frage stellt sich dann, wie man in der Sache mit diesem Land umgeht. Ob man mit dem Land inhaltliche Kontakte pflegt, ob man etwa, so die Taliban das zulassen, sich humanitär auch vor Ort um Menschen kümmert, um etwa den Binnenvertriebenen in Afghanistan zu helfen, die das Land nicht verlassen können und in manchen Fällen vielleicht auch gar nicht verlassen wollen. Das sind die Fragen, die sich der Westen dann irgendwann stellen muss und wo sich dann die Frage stellt, machen wir sowas? Gehen wir mit Entwicklungshilfe oder auch einfach nur mit humanitären Projekten rein? Erlauben UNHCR, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen oder auch der Internationalen Organisation für Migration, sich vor Ort in Afghanistan um Binnenvertriebene zu kümmern? Natürlich immer unter der Vorgabe, dass die Taliban entsprechende internationale Mindeststandards, auch die Menschenrechte in dem Bereich einzuhalten, bereit sind, dann wäre das eine Möglichkeit, den Menschen, die nicht rauskommen, nicht raus wollen, vor Ort zu helfen.
Es ist eines klar, das, was in den ersten Tagen nach so einer dramatischen Wende passiert, gibt sehr selten einen guten Ausblick auf das, was in ein paar Wochen oder Monaten passieren wird. Ich meine, von der iranischen zur französischen Revolution waren die Anfänge immer ganz anders als das, was man nach einigen Jahren gesehen hat. Vor allem, wenn Machthaber sich dann doch nicht so sicher sind, weil ja diese Machtergreifung am Ende sehr einfach schien. Aber natürlich müssen die Taliban sich fragen, wo sind eigentlich all ihre Gegner geblieben? Und da ist die große Angst und die berechtigte Sorge und zumindest ein Szenario, das man im Kopf behalten muss, dass sie dann durch Repression, durch Terror versuchen, ihre Macht zu stärken. Revolutionen, Übergänge wie dieser hier von Macht enden selten ohne große Gewalt. Das heißt, die Frage der berechtigten Furcht von Menschen die sich zu Recht als mögliche Zielscheiben der Taliban sehen. Die Frage für uns ist, wie wichtig ist uns das in der Sache, wenn wir mit den Taliban reden? Und wie gesagt, es gab westlichen Druck auf die Sowjetunion, Juden ausreisen zu lassen, sowjetische Bürger. Es gab ein großes westliches Interesse aus kommunistischen Vietnam, Leute ausreisen zu lassen, auch politische Gefangene. Ist der Westen bereit? Und darum ist die Debatte, wie viele und wen wir aufnehmen wollen, nach welchen Kriterien wir jetzt auswählen, denn die sind politisch und moralisch, die ist immer noch wichtig. Denn letztlich ist die Frage, was wollen wir von den Taliban? Und dann natürlich, was sind wir dafür bereit auch zu geben? Und ich glaube jetzt nach diesem wirklich desaströsen Ende einer langen Mission, das letzte Kapitel, das wir jetzt noch schreiben, ist, wie gehen wir mit denen um, die sich auf uns verlassen haben? Und ich glaube, wenn der Preis dafür wäre, in Afghanistan weiter präsent zu sein, auch Projekte zu haben, dafür, dass wir einige hunderttausend Menschen vor der Repression retten, dann ist das ein Preis, den wir bereit sein sollten zu zahlen. Also auf jeden Fall mit den Taliban darüber reden.
Wie kann es eigentlich sein, dass sich das deutsche Auswärtige Amt dermaßen in der Lageeinschätzung vertan hat? Natürlich beruft sich Heiko Maas auf amerikanische Quellen und die amerikanischen Quellen bis hin zum Präsidenten Biden sagen, ja, es ist richtig, was wir getan haben, und schimpfen dann auf die afghanische Regierung, die sich vom Acker gemacht hat, und schimpfen auf die ausgebildete afghanische Armee, die sich einfach ergeben hat. Das ist ja einfach nur ein peinliches Blame-Game, oder Herr Hornung? Oder wie empfindet man das dort in der Diskussion?
Absolut, absolut. Das ist absolutes Unverständnis über dieses Blame-Game, über dieses gegenseitige Zuschieben der Schuld, wer das jetzt war. Aber das Problem ist, es war ja tatsächlich so, dass keiner so richtig hingeschaut hat. Wobei, es gab Warnungen von der Botschaft in Kabul. Eben. Die Botschaft in Kabul hat, ja, die hat gesagt, hier, das wird hier gefährlich und das wird hier dynamisch. Das wollte man nicht hören in Berlin. Und klar, versucht man damit auch zu übertünchen, dass man zum Beispiel im Vorwahlkampf oder im Wahlkampf jetzt einfach unter ganz anderen Regeln sich bewegt und bestimmte Kriterien anders anlegt als sonst. Ja, natürlich guckt man da anders hin. Natürlich gab es aus bestimmten Ministerien, Stichwort Innenministerium, den Hinweis darauf, holt da nicht so viele raus. Ja, man hat auch dieses beim Ortskräfteverfahren, das hat man eng definiert. Wir haben das Ausländergesetz, da steht eigentlich drin, hier gibt es einen Paragraphen 22, da steht drin, dass aus humanitären Gründen die Leute geholt werden können. Das heißt, da hat man einen relativ großen Spielraum. Und man hat aber diesen Spielraum dadurch eingegrenzt, dass man bei der Bundeswehr gesagt hat, ja, wir nehmen nur die direkten Vertrag hatten mit der Bundeswehr und auch aus den letzten 3 Jahren. Dann gab es großen Protest, dann wurde gesagt, also das interessiert doch keinen Taliban, ob jemand gerade vor 4 Jahren seinen Vertrag beendet hat. Der ist doch genauso gefährdet. Dann hat man das aufgelöst, dann hat man die Zeit erweitert. Aber trotzdem hieß es dann noch, der muss einen Vertrag direkt mit der Bundeswehr gehabt haben. Von vornherein hat man gesehen, der politische Wille, die Leute, die tatsächlich gefährdet sind, rauszuholen, der war nicht sehr groß. Man hat gesagt, ja, wir müssen was machen, wir definieren das irgendwie, aber wir definieren das jetzt in so einem Maße, dass die Gruppe nicht zu groß ist. Und das kam gewaltig unter Druck die letzten 2 Wochen, als dann dieser Feldzug war, als sich auch viele Leute gemeldet haben über die Medien, auch bei uns, haben gesagt, hey, ich bin da nicht dabei, ich bin gefährdet, schaut, ich war für die KSK, war ich Übersetzer. Aber die nehmen mich jetzt nicht mit aus Gründen. Und das ist einfach ein großes Problem. Und da sieht man einfach, der Wille war nicht da, die Leute rauszuholen.
20 Jahre sind offenbar nicht genug, um ein mittelalterliches Land am Hindukusch an die Neuzeit heranzuführen. Lediglich das primäre Ziel, die Al-Qaida-Terroristen nach 9/11 auszuräuchern, hat man erreicht. Das zweite Ziel, die islamistischen Taliban von der Macht dauerhaft fernzuhalten und ein mittelalterliches Land in eine Demokratie zu verwandeln, Nation Building, ist krachend gescheitert. Herr Knaus, woran lag das? Ist das einfach auch ein Ding der Unmöglichkeit? Hat sich der Westen da übernommen?
Zufällig vor genau 10 Jahren ist ein Buch erschienen, das ich mit einem englischen Kollegen geschrieben habe, mit der Frage, can intervention work? Können Interventionen funktionieren? Und der englische Kollege, der jetzt auch viel in den Medien ist, Rory Stewart, der später englischer Entwicklungsminister wurde, hatte viele Projekte in Kabul, in der Altstadt, einige hundert Angestellte, um die Altstadt herzurichten, ist durch Afghanistan nach dem Sturz der Taliban zu Fuß marschiert. Und der hat in einem Aufsatz in dem Buch geschrieben, dass die Hybris des Westens, das war damals auf dem Höhepunkt des sogenannten Surge, der Zunahme der Truppen, als Obama gesagt hat, Irak war der böse Krieg, das hat George W. Bush gemacht, aber Afghanistan ist der gute Krieg und da werden jetzt mit ganz vielen Truppen im ganzen Land, wird jetzt hier ein Staat aufgebaut. die Hybris dieser Aktionen, die vielen Nebenwirkungen, die vielen Feinde, die man sich dann geschaffen hat, den Widerstand, den diese enorme Präsenz auch erst mit hervorgerufen hat, die Korruption, also einfach die Überschätzung des Westens. Andererseits, genau der gleiche Experte, Rory Stewart, hat die letzten Jahre gewarnt, von dieser Hybris, dieser Mega-Intervention von vor 10 Jahren, sind wir ja schon weit entfernt. Und die kleinere Präsenz der letzten Jahre, als die Amerikaner wenige Soldaten verloren haben seit 2016, vor allem mit ihrer Luftwaffe, die Afghanen unterstützt haben, die, und darüber streiten sich jetzt die Experten, aber ich bin da eher bei Rory, wenn er sagt, das hätte man weiter erhalten können. Mhm. Denn was wir jetzt haben, ist natürlich eine katastrophale Situation, nicht nur für sehr viele Afghanen. Die anderen Mächte rund um Afghanistan positionieren sich bereits. Pakistan hat die Taliban unterstützt. China positioniert sich. Russland hat natürlich Interessen in Zentralasien. Iran, Indien. Kein Mensch weiß, was jetzt kommt, aber dass es jetzt stabil wird, alles andere ist sicher. Und auch die Angst vor Terrorismus. Ich meine, man soll den Teufel nie an die Wand malen, aber die Taliban sind heute nicht wirklich gemäßigter. Also wenn man zuhört, was die Kommandeure in den letzten Monaten gesagt haben, die Mittel des Krieges, zu denen sie gegriffen haben und die Verbitterung nach diesem langen Krieg, dann muss man sich da auf einen sehr antiwestlichen Staat gefasst machen. Und die Frage ist, ob zwischen der Hyperintervention mit den extrem ambitiösen Zielen, wir bauen hier jetzt einen modernen Staat, und dem totalen Abzug, den Präsident Biden jetzt veranlasst hat, ob es da einen Mittelweg gegeben hätte, ein unperfektes Equilibrium zu erhalten, das letztlich aber auch im Interesse des Westens gewesen wäre. Darüber werden jetzt sicherlich noch jahrzehntelang gestritten werden. Aber die Ziele von 2010, und wenn man sich das nochmal ansieht, diese Organogramme, wo man die Vorstellung hatte, jetzt soll in jedem Dorf Afghanistans ein westliches Rechtssystem Einzug halten, und man wird gleichzeitig den Drogenhandel bekämpfen und neue landwirtschaftliche Strukturen schaffen und Armeen aufbauen. Diese Ziele waren mit den Mitteln und mit der Kompetenz der westlichen Organisationen nicht nur in Vietnam nicht erreichbar, im Irak nicht erreichbar, in Afghanistan nicht erreichbar. Ich glaube, diese Ziele sind so nirgendwo in der Welt erreichbar. Und das war eine traurige Lektion, die wir einmal mehr teuer lernen mussten.
Die sowieso immer vor solchen Interventionen warnen, des Westens in einer fremden Hemisphäre, fühlen sich natürlich jetzt bestätigt. Herr Thüm, haben Sie recht? Soll man sich grundsätzlich aus solchen Ländern wie Irak, Afghanistan etc. heraushalten?
Gerald Knaus hat das ja gerade schon gesagt. Es geht ja nicht nur um raus oder rein, sondern es gibt auch dazwischen verschiedene Optionen. Er hat es ja gerade nochmal deutlich gemacht. Man hätte zum Beispiel die Hybris, ein Nation Building, also die Idee, dort einen modernen westlichen Staat aufzubauen, die ist gescheitert. Aber es hätte natürlich eine Stufe drunter durchaus Sicherheitseinsätze gegeben, die vielleicht ein mittleres Maß der Stabilität über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten hätten. Ich bin jetzt kein Experte für Afghanistan und die dortige Sicherheitspolitik. Inwieweit es erfolgsversprechend gewesen wäre, kann ich nicht beurteilen. Aber als Migrationsexperte kann ich für mich eine doppelte Lehre aus dem Afghanistan-Debakel, so muss man es ja wohl nennen, ziehen. Und die erste Lehre wäre, dass ganz allgemein die Idee, wir bekämpfen die Fluchtursachen, die sehr viele richtige Aspekte hat, so einfach eben nicht funktioniert. Und wir uns ganz einfach auch darauf einstellen müssen als Europäische Union, als Deutschland, dass auch in anderen Ländern, von denen wir ja umgeben sind, in der Sahelzone, auch im Nahen Osten, in Nordafrika, es früher oder später eben auch spontane Änderungen geben kann, die dann unter Umständen dazu führen, dass es auch im größeren Umfang Migrationsbewegungen gibt. Und es ist dann auch schon die zweite Lehre, habe ich mittelbar schon gesagt. Afghanistan ist ja relativ weit weg und es ist ja, wie wir vorhin auch schon diskutiert haben, ein Grund, warum sich jetzt 2015 nicht so unmittelbar wiederholen wird. Die Leute kommen ganz einfach so schnell nicht zu den Außengrenzen der Europäischen Union. Aber es gibt im Umfeld Europas auch andere Länder. Libanon, ein faktisch gescheiterter Staat. Tunesien, große politische, auch ökonomische Probleme. Gerade jetzt infolge der Pandemie mit ökonomischer Perspektivlosigkeit. Man kann nicht gänzlich ausschließen, dass es auch in anderen Ländern, genauso wie in Afghanistan, jetzt mal sehr schnelle Veränderungen gibt, die dann eben auch für die Migrationspolitik wichtige Auswirkungen hätten.
Sie hören das SWR2-Forum mit dem Thema Taliban erobern Afghanistan, wohin mit den Flüchtlingen? Europäische Union und NATO machen Krisensitzungen. Die Innenminister der EU sollten morgen ursprünglich über die vergleichsweise harmlose Frage beraten, wohin mit den irakischen Flüchtlingen die Belarus nach Litauen schickt. Nun wird man sich vermutlich über Aufnahmekontingente, vielleicht auch schon mit Fluchtrouten und Außengrenzen beschäftigen. Was bitteschön muss konkret getan werden? Was müssen die Europäer jetzt besprechen, Herr Hornung, um Afghanistan in irgendeiner Weise in dieser akuten, harten Situation helfen zu können?
Na, die Frage ist, mit wem spricht man denn in Afghanistan? Das ist die allererste Frage. Es gibt die alte Regierung nicht mehr in dieser Form. Es gibt demnächst wahrscheinlich eine neue Regierung. Man wird sich also erstmal sortieren müssen, mit wem man spricht und ob man tatsächlich mit dieser Taliban-Führung spricht. Und bei der Anerkennung geht es natürlich nicht um den Staat. Den Staat gibt es. Der ist natürlich UNO-Mitglied. Aber die Frage ist, erkennt man diese Regierung an als legitim in diesem Staat? Und wenn man diesen Schritt gemacht hat, dann wird man mit denen sprechen müssen. Weiterhin muss man natürlich auch mit den Nachbarn Afghanistans sprechen, weil die Leute, die werden wahrscheinlich dann erstmal auch auf den Landweg kommen, viele. Das heißt, über den Iran, über Pakistan, Tadschikistan, Usbekistan, je nachdem, wo die überhaupt rauskommen, wie sich die Fluchtbewegungen ihren Weg bahnen. Man wird in dieser Region einfach schauen müssen, dass man mit den Ländern spricht, das zum einen. Und vor allen Dingen, dass einem, wenn ich es mal salopp sagen darf, nicht die Chinesen, die Russen und die Pakistaner, beziehungsweise die Iraner die Wurst vom Brot ziehen, weil die sind gerade dabei, sich in dieser strategisch wichtigen Region und diesem strategisch immens wichtigen Land in Stellung zu bringen. Die sagen, ja, wir erkennen die an, die Taliban, wir haben gute Beziehungen zu denen. Die Deutschen stehen da draußen, der ganze Westen steht draußen und wir dürfen da nicht zuschauen, weil es ist wichtig, mit diesen Ländern zu sprechen, aber auch mit den Afghanen selbst, um diese Flüchtlingsströme tatsächlich irgendwie auch zu kanalisieren und zu kontrollieren.
Pakistan und China fallen dann komplett raus als möglicher Spot für die Flüchtlinge?
Also China würde ich sagen, auf jeden Fall. Die Chinesen haben erstens mal eine sehr kleine Grenze, die ist nicht gut passierbar, die ist gut kontrollierbar von chinesischer Seite. Pakistan würde ich jetzt mal nicht ausschließen, weil die Grenze ist sehr lang, die ist gar nicht so zu überwachen. Es gab ja immer schon einen intensiven Verkehr über diese Grenze hinweg. Das heißt, natürlich werden auch Leute nach Pakistan gehen. Aber die Frage ist, bleiben die da oder gehen die weiter? Es gibt ja ohnehin viele Taliban dort. Das heißt, die sind ja auch als afghanische Flüchtlinge in dieses Land gegangen. Kann sein, dass die Leute da auch hingehen. Aber eigentlich, wenn man mit Afghanen spricht, die sagen, ich will nicht nach Pakistan. Ich will auch nicht nach Indien. Ich will in den Westen. Ich will nach Deutschland. Also Deutschland wird sehr, sehr häufig genannt, ja. Und klar, man muss sich da keine Illusionen machen. Also vorzugeben, zu sagen, die werden jetzt erstmal in der Region untergebracht, die Leute wollen das ja häufig gar nicht. Die wollen woanders hin.
Tja, nie wieder 2015, so lautet ja das Credo der deutschen Politik. Also nie wieder über 800.000 Menschen in einem Jahr aufnehmen wie damals. Nicht einmal die Grünen nehmen das Wort Willkommenskultur noch in den Mund. Ja, Herr Knaus, was glauben Sie, wie viele Afghanen sind politisch in Deutschland verkraftbar, durchsetzbar, wenn man tatsächlich Kontingente definieren würde? Und Annalena Baerbock sprach ja von einem fünfstelligen Bereich.
Also ich glaube tatsächlich, dass es uns helfen würde, wenn wir eben diese hydraulische Sprache nicht mehr verwenden, nicht von Strömen und Flüchtlingen. Einfach aus dem Grund, weil Flüchtlinge sind keine Armee, sie sind schwach. Wenn ihnen ein Soldat entgegenstellt, dann kommen sie nicht durch. Es gibt keine syrischen Flüchtlinge in Israel, weil die Israelis da einfach, obwohl sie eine Grenze mit Syrien haben, gesagt haben, da kommt keiner rein. Und es kommen seit Jahren keine syrischen Flüchtlinge mehr in die Türkei oder kaum, obwohl es Millionen an der Grenze gibt, die intern vertrieben sind. Und weltweit, und ich glaube, das ist in der Debatte, wird immer unterschätzt, weltweit in den letzten 4 Jahren ist es kaum irgendwem gelungen, irregulär als Flüchtling über Grenzen zu kommen. Die Zahlen des UNHCR zeigen das klar. Also wir haben, jetzt mal abgesehen von der Sondersituation mit Venezuela und Kolumbien, sind weltweit in den letzten 4 Jahren 700.000 Flüchtlinge mehr. In 4 Jahren. Und davon die meisten sind die Kinder, die als Flüchtlingskinder in der Türkei oder in Deutschland und anderswo geboren wurden. Weil es Staaten möglich ist, mit Brutalität und Gewalt Grenzen zu schließen. Und das bedeutet, ob Menschen fliehen müssen, weil sie unter enormem Druck stehen und verfolgt werden, heißt nicht, dass wir Flüchtlinge sehen werden, wenn die Grenzen mit Gewalt geschlossen werden. Und damit kommen wir genau zu Ihrer Frage. Wir müssten nicht mehr darüber nachdenken, wie viele Leute könnten eventuell irgendwie mit einem Strom über Grenzen kommen und wir erleben das passiv. Die wirkliche Debatte, die wir brauchen, ist eine aktive. Sind wir proaktiv bereit, Leute aufzunehmen? Und das hängt davon ab, wie diese Menschen gesehen werden. Und das hängt sehr viel davon ab, auch wie die Politik kommuniziert und was das Bild ist, das die Medien schaffen. Wenn wir sehen, um wen es sich hier handelt, Menschen, die an unserer Seite standen, junge afghanische Lehrerinnen, Künstler, Menschen, die in der Zivilgesellschaft aktiv waren, Menschen, die an dieses andere Afghanistan geglaubt haben. Und wenn Deutsche sehen, die ja auch viele Flüchtlinge in den letzten Jahren kennengelernt haben, dass diese Menschen tatsächlich Schutz brauchen, dann glaube ich, wäre die Akzeptanz für eine geordnete Aufnahme relativ hoch. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und das war ja das große Beispiel, die erfolgreichste Resettlement-Aktion der letzten Jahrzehnte mit den über zwei Millionen Menschen, die aus Südostasien nach dem Vietnamkrieg aufgenommen wurden. Damals haben sich ganz viele Länder beteiligt. Die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Deutschland, die Schweiz. Und der Grund, warum das damals politisch akzeptabel war, war, man sah diese Menschen als schutzbedürftig. Es war damals übrigens die CDU, der niedersächsische Ministerpräsident Albrecht, der Vater von Ursula von der Leyen, der als erster gesagt hat, wir holen jetzt mal 1000 Leute. Man sah sie als schutzbedürftig, als Menschen, mit denen man sich identifizieren konnte. Und dann war die politische Bereitschaft da. Und ich glaube, das ist jetzt das Entscheidende in den nächsten Tagen, Wochen. Wenn es gelingt, dass Leute überhaupt rauskommen, wie wird in Deutschland die Debatte geführt? Reden wir weiterhin über die Chimäre einer überwältigenden Welle, die uns überrollt und vor der sich viele fürchten, also der Kontrollverlust? Oder sagen wir, das wird nicht passieren. Was aber passieren kann, ist, dass sehr viele Schutzbedürftige, die, wenn wir sie uns genauer ansehen, genau die Leute sind, für die die Flüchtlingskonvention geschrieben wurde, weil sie berechtigte Furcht, Angst vor Verfolgung haben, denen wir hätten helfen sollen, denen wir jetzt noch helfen sollten, schaffen wir es, die proaktiv herauszuholen. Und das ist eine radikal andere Geschichte politisch. Und ich glaube, selbst im Wahlkampf, jetzt hat sogar Armin Laschet klar gesagt, er wäre dafür, Frauen, die auch nicht für Deutschland gearbeitet haben, aufzunehmen. Die Grünen sagen es, die FDP sagt es, in der SPD gibt es viele, die das verlangen. Wenn man das organisieren könnte, glaube ich, dass es dazu in Deutschland auch in der Bevölkerung eine Unterstützung gibt. Denn es ist eben nicht ein Erleiden von Migration, die man nicht kontrolliert, es ist ein proaktives Herholen von Schutzbedürftigen, denen wir uns moralisch verpflichtet fühlen.
Schaffen wir das, Herr Thüm?
Ich persönlich bin da ganz bei Gerald Knaus. Ich denke schon, dass es die Politik schaffen kann, da ein positives Narrativ aufzubauen. Und das zeigt ja die Erfahrung mit den Ortskräften in den letzten 3-4 Tagen, wo sich ja relativ schnell nach meiner Beobachtung ein breiter politischer Konsens herausgebildet hat, dass man Ortskräfte durchaus nach einer weiten Definition, und das heißt nicht nur Dolmetscher der Bundeswehr aus den letzten 2 Jahren, in Deutschland aufnehmen möchte. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sich da auch sehr schnell ein positiver Diskurs entwickelt, etwa gerade Frauen aufzunehmen, die jetzt in Afghanistan sind oder in Nachbarländern, die unzweifelhaft einen hohen Schutzbedarf haben und denen man dann in Deutschland helfen kann. Aber ich glaube, man muss schon auch ein bisschen aufpassen. Das ist die Frage, was ist mit der Wiederholung von 2015, das sofort von der Hand zu wischen. Ich bin ganz bei Gerald Knaus, dass da jetzt in keiner Weise 800.000 Asylanträge jetzt in naher Zukunft in Deutschland zu erwarten sind. Da sind ganz einfach allein schon die Grenzkontrollen, die Türkei, die Pakistan durchführt, außen vor. Aber wir reden ja bei der ganzen Debatte nicht nur über die Menschen, die jetzt versuchen, aus Afghanistan rauszukommen und deswegen der Taliban oder auch wegen der Grenzkontrollen der Nachbarländer nicht schaffen, sondern wir reden auch über die mehrere Millionen Afghanis, die bereits jetzt in Nachbarländern leben, oft seit vielen Jahrzehnten. Und schon heute sind ja Afghanis die zweitgrößte Gruppe von Asylbewerbern in Deutschland. Es ist seit rund einem Jahr die größte Gruppe, die auf den griechischen Inseln ankommt. In der Türkei leben, die Zahlen sind sehr unzuverlässig, aber zwischen 200 und 600.000 Afghanis. Also es gibt durchaus ein größeres Reservoir an Leuten, die jetzt, wo sich herausstellt, in Afghanistan haben wir keine Zukunft, ökonomisch, auch politisch, gesellschaftlich, sich dann vielleicht die Frage stellen könnten, versuchen wir es nicht doch in Europa? Und wenn sie es in Europa probieren, landen sie früher oder später häufig in Deutschland. Also keine Wiederholung von 2015, aber die Frage, wie man sich aufstellt, auch mit Fluchtbewegungen umzugehen, das bleibt eine relevante Frage, ganz abgesehen davon, dass es eben, wie ich vorhin sagte, auch die ganzen anderen Nachbarstaaten gibt, die alles andere als stabil sind.
Das ist aber auch eine Frage der Europäischen Union, vermute ich einfach mal. Was ist denn diesmal von Europa zu erwarten?
Also wenig. Ja. Wenig, weil was wir hier wieder sehen ist, die handeln, sind die Staaten letztlich. Ja. Ich hatte Gespräche mit einem EU-Kommissar erst vor wenigen Tagen, der mir erzählt hat von den Schwierigkeiten für die Ortskräfte der EU, ein Ausreisevisum zu bekommen, weil die EU keine Visa vergibt. Sie musste dann am Ende Staaten bitten, diese Leute einreisen zu lassen. Und am Ende hat man sich dann an Spanien gewandt. Also die Macht, diese wichtigen Entscheidungen zu treffen, wer kommt rein, wie viele werden abgeschoben. Das war die absurde Debatte in den letzten Tagen. Noch 10 Tage vor dem Fall von Kabul haben 6 Innenminister gesagt, wir schieben ab. Andere haben gesagt, wir tun es nicht mehr. Also diese Macht, die wirklich darüber entscheidet, was passiert, die liegt weiterhin in den Mitgliedstaaten. Die sind total gespalten. Also zwischen der Debatte jetzt auch in Österreich und der Debatte in anderen Ländern. In Österreich wird heute noch darüber geredet, man sollte Leute weiter versuchen abzuschieben, ja. Dann halt die Nachbarländer. Da einen Konsens zu finden, ist extrem schwierig. Und zu den Zahlen nochmal, Daniel Thürmer hat natürlich recht, es gibt viele Afghanen schon länger, auch in der Türkei, auch in den Nachbarländern. Aber in den letzten Jahren, die, die jetzt als Afghanen nach Deutschland kommen, die sind schon jahrelang in der EU in den meisten Fällen. Die ziehen nach Deutschland oder Frankreich und stellen dann einen Asylantrag. Aber in den letzten Monaten kamen praktisch keine Menschen mehr über das Meer nach Griechenland. Also wir hatten jetzt in 6 Monaten ungefähr 600 Afghanen, in 6 Monaten, die aus der Türkei nach Griechenland kamen, obwohl dort Hunderttausende leben. Wir haben eine Situation, wo die Zahl der Menschen, die in den letzten Monaten nach Griechenland kamen, 125 Mal kleiner ist als im Jahr 2015. Also 125 Mal, das muss man sich vorstellen. Darum ist es so irreführend, immer wieder von 2015 zu reden. Es gibt Fluchtbewegungen, die wird es immer geben, es wird immer irreguläre Migration geben, aber 2015 war ein absolutes Ausnahmejahr, wie es das an den europäischen Grenzen Jahrzehnte noch nie gab und wahrscheinlich auch nicht so bald wieder geben wird. Weil es nicht daran lag, dass Leute fliehen mussten. Das kann sich wiederholen, dass Leute fliehen müssen. Sondern weil die Grenzen politisch bewusst offen gelassen wurden. Und das ist heute einfach nicht mehr der Fall.
Als europäisches Projekt kann man sich das in der Tat schwierig vorstellen, eine Kontingentlösung mit klar verteilten Rollen und mit klarem Verteilungsschlüssel, weil die Osteuropäer sind ja meistens nicht dabei, Österreich und Dänemark ist auch zimperlich. Herr Thüm, wäre es vielleicht da sogar sinnvoller, das als ein NATO-Projekt zu machen, weil das waren ja nun mal die Staaten, die in Afghanistan aktiv waren, die jetzt auch eine besondere Verantwortung haben, oder?
Die Staaten, die Sie gerade genannt haben, Dänemark, auch die ganzen Osteuropäer, die sind natürlich auch NATO-Staaten und in der NATO gilt ein Einstimmigkeitsprinzip. Von daher jetzt wirklich als ein NATO-Projekt wäre das nicht viel einfacher. Aber ich glaube, diese Erzählung, dieses Narrativ, die haben für unsere Streitkräfte gearbeitet und deswegen müssen wir ihnen jetzt beistehen. Das ist sicherlich eine Erzählung, die dabei helfen kann. Und morgen tagen ja die EU-Innenminister und ich könnte mir gut vorstellen, dass zwar jetzt nicht ein Aufnahmeprogramm heraufkommt mit klar zugewiesenen Quoten für jedes Land, dass man sich aber verständigt bei den Rettungsmaßnahmen für eigene Staatsbürger, aber auch für Ortskräfte, aber auch für Menschen, die für die Europäische Union gearbeitet haben, da solidarisch vorzugehen, dass dann eben mit dem Flieger der Bundeswehr, so der landet, nicht zwangsweise nur deutsche Ortskräfte mitfliegen, sondern auch welche, die für die Franzosen gearbeitet haben und umgekehrt auch. Das wäre im Übrigen auch viel effizienter, weil ja, wie wir am Anfang hörten, große Schwierigkeiten bestehen, das logistisch überhaupt hinzubekommen. Und da wäre es natürlich sehr sinnvoll und pragmatisch, wenn man die Ressourcen zusammenlegt und schaut, dass man gemeinsam möglichst viel erreicht. Und was die große Frage der europäischen Asylreform anbelangt, das bleibt natürlich das große auch Dilemma der deutschen Migrationspolitik. Weil Migration ist nun mal per Definition ein grenzüberschreitendes Phänomen. Die Menschen, die nach Deutschland kommen, waren meistens in anderen EU-Mitgliedstaaten. Und wenn man das sinnvoll, politisch, nachhaltig und auch halbwegs human und kontrolliert aufstellen will, dann geht es nicht ohne Zusammenarbeit mit anderen Ländern in Europa und darüber hinaus. Nur das scheitert eben, aber das bleibt das große Dilemma. Wenn man es sinnvoll machen will, muss man einfach nach wie vor wie Sisyphus an der Lösung arbeiten und es versuchen, weil ohne die Kooperation mit anderen in Europa und darüber hinaus funktioniert es erst recht nicht.
Herr Hornung, können Sie sich vorstellen, dass westeuropäische Staaten und die Amerikaner mit den Taliban verhandeln über Ausreisekontingente oder ist das etwas, was man vielleicht über Bande spielen muss? Im Zweifel über die Chinesen, über die Russen? Oder wie schätzen Sie den Draht ein, den man da zueinander finden kann oder ist das eine Illusion?
Ich würde nicht sagen, das ist eine Illusion, aber da ist noch ein langer Weg dorthin. Erstens mal muss man sehen, was für eine Regierung dieses Land bekommt. Also ob das jetzt wirklich eine reine Taliban-Regierung ist, was wahrscheinlich ist, oder was die Taliban, wie sie, wenn sie sagen, inklusive Regierung unter dieser Regierung überhaupt verstehen. Wahrscheinlich beziehen sie sich damit auf die verschiedenen Ethnien des Landes. Dann wird man Kontakte auch zu den einzelnen Figuren aufbauen müssen. Und die sind, wie ich höre, bisher noch nicht vorhanden. Also gerade die Führung der Taliban, da gibt es eigentlich kaum inoffizielle Gesprächskanäle zwischen Bundesregierung und diesen Männern. Also das heißt, da ist noch ein langer Weg, bis man da überhaupt hinkommt, bis man zu einer Verständigung kommt. Ich glaube, wenn es den Taliban gelingen sollte, diese Legitimität zumindest überzeugend vorzugeben, die sie jetzt gerade beanspruchen, dann wird man nicht umhin kommen, mit denen zu sprechen. Und wenn es darum geht, Kontingente möglicherweise zu bestimmen, dann braucht man die natürlich. Mhm. Aber, und das ist das große Aber, wollen die Leute überhaupt aus dem Land lassen? Ich meine, wir erleben ja jetzt nicht die Etablierung einer neuen Demokratie unter islamischen Vorzeichen. Wir erleben die Errichtung eines Gottesstaates. Und haben die Interesse, Leute rauszulassen? Haben die Interesse, einfache Leute rauszulassen, die sie brauchen? Haben sie Interesse, Akademiker rauszulassen, Ärztinnen, Ärzte, Ingenieurinnen, Ingenieure? Ich würde sagen, nein. Und die Signale, die sie im Augenblick geben, sind, bleibt alle im Land. Und deshalb frage ich mich, ob sie sich dem nicht von vornherein verweigern.
Wie ist das denn, Herr Knaus? Sie haben mal gesagt, Außengrenzen schützt man besser human, keine Pushbacks, schnelle Prüfungen, legale Wege ermöglichen. Dann kommen eigentlich auch weniger Leute, jedenfalls ist es dann viel humaner. Ist das eine Faustregel, die auch möglicherweise für flüchtige Afghanen gelten muss?
Ja, also das echte Problem heute ist, dass ja von der amerikanischen Grenze über die Grenze im Mittelmeer bis zu den Grenzen im Nahen Osten diese Grundidee des Non-Refoulement-Gebots der jetzt ja 70 Jahre alten Flüchtlingskonvention überall gebrochen wird. Die Amerikaner machen Pushbacks in der Karibik, die Europäer setzen auf die libysche Küstenwache mit allen Folgen, die wir sehen und mit einer unglaublich hohen Zahl auch jetzt in diesem Jahr wieder von Toten im zentralen Mittelmeer, die ertrinken. Ungarn macht automatische Pushbacks, obwohl der Europäische Gerichtshof im Dezember 2020 das als Verstoß gegen EU-Recht deklariert hat. Das heißt, wir haben eine Welt heute, in der diese Grundideen von 1951 in der Praxis kaum noch irgendwo angewandt werden, nicht einmal mehr von Staaten, die sie ursprünglich ratifiziert und mitentwickelt haben in Europa. Ja, und das ist tatsächlich eine Katastrophe. Vielleicht noch ein Punkt, ich glaube, was ganz wichtig ist, und das hat ja auch Daniel Thüm angedeutet, wir brauchen Koalitionen der Länder, die ein Interesse haben, jetzt auch hier Menschen rauszuholen und zu helfen. Das ist nicht die EU-27, das ist auch nicht die NATO. Das wären aber eine Gruppe von Staaten, die USA, Kanada, Deutschland und andere Europäer, vielleicht auch Australien und andere. Und das ist ja das Vorbild, das gab es ja schon mal bei der Konferenz der UN im Sommer 1979 für die vietnamesischen Bootsflüchtlinge. Da hat man nicht gesagt, wir machen jetzt Quoten, da hat man nicht gesagt, wir zwingen jetzt Staaten, irgendwas zu tun. Die Amerikaner sind vorangegangen, haben gesagt, wir nehmen im nächsten Jahr 160.000 Menschen auf, vietnamesische Bootsflüchtlinge, und versuchen sowohl aus Vietnam direkt, dass sie ausreisen, als auch aus den Nachbarländern. Dann haben sich andere angeschlossen, dann war man auf einmal bei 250.000, 260.000 für ein Jahr. Und dann wurden innerhalb von 3 Jahren 600.000 Leute umgesiedelt. Auf legalem Weg, ohne erneut ihr Leben zu riskieren. Und so glaube ich, dass die Analogie nicht 2015 sein sollte, sondern das, was damals eine Koalition von Staaten nach einem anderen verlorenen Krieg in Vietnam gemacht hat, bewegt von den Bildern, bewegt von dem Gefühl, diese Menschen mussten fliehen. Und so eine Koalition, und vielleicht auch im Rahmen der UN, so etwas könnte vielleicht auch den Gedanken der Flüchtlingskonvention wiederbeleben, der tatsächlich heute weltweit eine große Krise erlebt.
Herr Thüm, gewissermaßen das amtliche Schlusswort als stellvertretender Vorsitzender des Sachverständigenrates, ist das auch Ihre Position?
Also humanitäre Aufnahmeprogramme sind sicher immer ein wichtiger Bestandteil jeder Migrationspolitik, vor allem einer Migrationspolitik, die auch human vorgeht, die auch kontrolliert vorgeht, die auch Menschen erreicht, die ansonsten über das Asylsystem überhaupt nicht einwandern, weil man braucht ja sehr viel Geld, auch Ressourcen, auch Mut, um überhaupt sich auf den Weg nach Europa zu machen. Und über solche humanitäre Aufnahmeprogramme erreicht man ganz andere Leute. Man darf sich natürlich nicht in die Tasche lügen und so tun, als ob man damit die ganzen Probleme der Migrationspolitik gelöst hat. Selbst wenn man schafft, 100.000, 150.000 über humanitäre Ausnahmeprogramme aus Afghanistan und aus Nachbarländern aufzunehmen, dann ist das viel. Und das müsste man erst mal schaffen. Aber es wären nach wie vor sehr, sehr viele Leute in Afghanistan und auch in den Nachbarländern, die man nicht erreichen würde. Das heißt, eine Migrationspolitik wird sich nie auf humanitäre Aufnahmeprogramme beschränken können, sondern man wird immer auch aktiv vor Ort helfen müssen, in Afghanistan selbst und in den Nachbarstaaten, weil, wie gesagt, da sitzen schon jetzt vor der Machtübernahme der Taliban über 5 Millionen Leute nach verschiedenen Daten, die sehr unzuverlässig sind, 3 bis 5 Millionen, und um die muss man sich auch kümmern. Wenn das dann zusätzlich zu den Aufnahmeprogrammen funktioniert, ist das sicher eine tolle Komponente, aber das alleine macht noch nicht eine vernünftige Migrationspolitik.
Das war das SWR2-Forum zum Thema: Die Taliban erobern Afghanistan, wohin mit den Flüchtlingen? Ist diskutierten der ARD-Hörfunkkorrespondent im Studio Südasien Peter Hornung, der Begründer der Europäischen Stabilitätsinitiative Gerald Knaus und der Professor für öffentliches Recht und stellvertretende Vorsitzende des Sachverständigenrats für Integration und Migration Daniel Thüm. Mein Name ist Klaus Heinrich.